Erfolg,
Wohlbefinden,
Strategie,
Lebenskraft,
Change Management,
Leidenschaft.
Endlich kommt zusammen, was zusammengehört. Erfolg und Gesundheit. Im Podcast Wild und Anders mit zwei, die das Beste der beiden Seiten verbinden können.
Wenn wir die Menschen optimieren lassen und sich selber erkennen lassen, bleiben sie auch gesund. Also von daher können wir vorsorgen, bevor wir irgendwelche Pillen geben gegen Bluthochdruck.
Dr. Harsha Gramminger, Ärztin, spezialisiert auf Ayurveda, Autorin, Speakerin, Expertin für Vital Leadership.
Dann sprudelt's wieder.
Und Franziska Schnebeli, Expertin für Strategie und Kommunikation.
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Sie führt Teams durch Veränderungsprozesse, ist Unternehmensberaterin, Dozentin, Autorin.
Man sagt mir übrigens nach, ich spreche immer den Elefanten im Raum an. Damit sollte man klarkommen.
Zusammen sind Franziska und Harsha wild und anders. Für deine persönliche Reise durch die Unternehmenskultur.
Und hier sind wir wieder mit unserem Podcast Wild und Anders, denn Veränderung braucht Leidenschaft. Guten Morgen, Franziska, wo sitzt du denn gerade?
Hallo, liebe Harsha. Ich sitze im Moment ganz fast ein bisschen langweilig in meinem Büro in der Schweiz. Langweilig meine ich, weil es geografisch nicht so speziell ist. Inhaltlich ist es natürlich fast immer spannend. Wo bist du gerade?
Ja, ich begrüße dich aus Mallorca. Also ich schaue hier raus aufs Meer und es sieht einfach himmlisch aus. Du weißt, das Wasser siehst du so vor dir, der blaue Himmel, einfach wunderschön. Ich genieße es gerade nach der wilden Zeit in New York, muss ich sagen, hier auf das stille Meer zu schauen.
Das sind ja tolle Kontraste, ja?
Genau, das passt ja auch zu unseren Reisen, die wir sonst immer machen, gemeinsam oder alleine, oder?
Und auch Wild und Anders wird damit auch nochmal unterstrichen.
Genau. Liebe Franziska, heute haben wir uns ein Thema ausgewählt, was ich auch sehr spannend finde, und zwar erfolgreich verhandeln. Das war ein toller Vorschlag von dir, denn das ist ja so dein Metier. Erfolgreich verhandeln, damit bist du sehr erfolgreich, indem du damit in die Unternehmen gehst. Ich habe mir hierzu überlegt, wer sind eigentlich die besseren Verhandler? Sind es die Frauen oder sind es die Männer? Und da kommen so allerhand Gedanken, weil daran denken wir ja normalerweise nicht, wenn wir ins Unternehmen gehen, wer verhandelt jetzt besser, die Frauen oder die Männer? Aber dann dachte ich mir, weißt du, früher am Feuer, da saßen die Frauen, die haben ja alles gemanagt, während die Männer auf der Jagd waren. Die haben das Feuer am Laufen gehalten, die hatten die Kinder im Blick, die haben auch durch die Höhle geschaut nach draußen, ob da wilde Tiere reinkommen. Folglich waren die ja schon richtig mit Teamwork beschäftigt und haben nach dem Rechten gesehen. Also denke ich, da, die haben ja mehr mit Verhandlungen zu tun gehabt, auch untereinander, als die Männer. Die, bei denen ging es ums Erlegen, um die Tiere zu jagen, um was zu essen nach Hause zu bringen. Da ging es um Überleben, da ging es um aktiv sein, um Jagen oder um Flucht. Jetzt weiß ich nicht, ob Jagen und Flucht so die richtige Grundlage für die heutigen Verhandlungen sind. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, ob sich das denn heute noch äußert, wie das früher so war. Was meinst du, Franziska?
Also wenn ich jetzt das aufnehme mit, wie es früher war, dann denke ich schon, dass die Frauen da einen entscheidenden Input hatten oder Impact hatten, weil du weißt ja, das eine ist verhandeln, das andere ist entscheiden. Und vielleicht sind die Entscheidungen sind im Hintergrund gelaufen. Und deswegen sind das natürlich manchmal so wie indirekte Verhandlungen. Und ich denke, dass das einen großen Einfluss hatte. Wie das heute ist, ich bin jedenfalls überzeugt, dass sowohl Frauen wie auch Männer gut verhandeln können. Ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man sich damit befasst, das tatsächlich noch besser kann.
Ich glaube es auch, weil wenn sich das ergänzt, ist es ja schön, wenn die Frauen ihre Weiblichkeit rüberbringen, die Männer ihre Männlichkeit. Ja, der Verstand ist ja etwas anders strukturiert bei uns. Und wenn das eingesetzt wird und nicht nur männlich verhandelt wird, dann gibt es gute Verhandlungen.
Erfassen.
Ich finde es so schön, ich habe ja, wie du ja weißt, starte ich mit einem Buchschreiben zum Thema erfolgreich verhandeln. Und da habe ich ein bisschen recherchiert, was es denn alles so gibt. Und das bekannteste Buch ist ja Erfolgreich verhandeln, das Harvard-Konzept nennt sich das. Und da hat es einen Satz drin, den finde ich so schön, und der heißt: hart in der Sache, weich zu den Menschen. Und das finde ich ein genialer Satz, weil der passt sowohl zu der männlichen Weise und zu der weiblichen Weise. Und den finde ich wirklich schön. Also es heißt: hart in der Sache, weich zu den Menschen.
Ja, weil wir müssen ja wissen, dass der Verhandlungspartner nicht unser Gegner ist, sondern wir wollen ein gemeinsames Ziel mit ihm erreichen. Also von daher stimme ich dir vollkommen zu mit dem innerlich Weichsein zu den Menschen, absolut richtig. Tolle Feststellung.
Oder was mir ein bisschen auffällt, das heißt aber nicht, dass das ein, das finde den Unterschied gut. Ich glaube, die Frauen bereiten sich noch etwas besser vor, wenn sie in eine Verhandlung gehen. Ich glaube, sie nehmen das ein bisschen ernster und machen das und nehmen auch viele Soft-Faktoren hinzu, zum Beispiel die ganze mentale Vorbereitung, machen sie, glaube ich, ein bisschen disziplinierter als die Männer. Hingegen die Männer sind oft einfach hartnäckiger. Das sind so zwei Eigenschaften, die ich schon feststelle, die man vielleicht ein bisschen eher männlich oder weiblich zuordnen kann.
Also wichtig ist ja, die Hintergründe zu kennen vor der Verhandlung. Ne? Das meinst du auch, die Argumente, die Einwände, die Marktlage. Die Optionen sind ja wichtig, bevor wir in die Verhandlung gehen. Und dann auch uns aufs Gegenüber einzulassen. Das heißt, zu versuchen, ihm zuzuhören und zu verstehen. Und das ist auch ganz wichtig, denn manchmal wollen wir nur unsere Sache durchdrücken, worum es geht, und vergessen ganz zuzuhören. Und wenn wir nicht richtig zuhören, dann kann die Verhandlung auch schon mal nicht so erfolgreich sein.
Da gibt es auch eine ganz schöne Kernaussage, und die lautet: viele Menschen hören zu, um eine Antwort zu geben, nur wenige Menschen hören zu, um zu verstehen.
Kann ich so unterstreichen. Wundervoll, Franziska.
Und da gibt es sogar zwei Dinge. Also das eine ist, man kann das wirklich noch forcieren im positiven Sinne. Das heißt, in der Vorbereitung sich überlegen, was das Gegenüber möchte. Weil wir überlegen oft nur, was will ich. Dass wir wirklich überlegen, was sind die Bedürfnisse vom Gegenüber. Und vor allem befassen wir uns dann auch mit möglichen Einwänden, die kommen können von der Gegenseite. Und es ist heute erwiesen, dass, wenn wir uns damit befassen, wir die meisten Einwände schon im Vorfeld kennen. Und deswegen können wir uns auch besser vorbereiten. Und der zweite Punkt dazu ist, vielleicht hast du schon mal von der Technik gehört, Pacing. Das kommt ja aus dem NLP. Und das heißt, dass ich anpassen. Das heißt, wenn du was sagst, dass ich das zum Beispiel zuerst wiederhole mit eigenen Worten, bevor ich mit einem Gegenargument komme. Und man kann das auch, das gefällt wahrscheinlich jetzt dir, man muss das nicht mal nur verbal sagen, ich kann es auch nur denken.
Ah, oh cool.
Weißt du, weil dann schwinge ich mich ja auf dich ein. Ich kann es sagen, wenn ich will.
Ja.
Aber ich muss es nicht. Und die Profis, die machen natürlich beides. Ab und zu wiederholen sie, was sie gehört haben, mit eigenen Worten. Und ab und zu machen sie das nicht, dann machen sie das nur gedanklich. Trotzdem schwinge ich mich dann absolut auf das Gegenüber ein.
Also was dazu passt, ist auch, wie ich mich hinsetzen kann bei den Verhandlungen.
Wirken.
Weißt du, ich kann mich daneben setzen, um nicht frontal eine Angriffsfläche zu bieten und den anderen als Gegner zu nehmen. Oder seitlich schräg kann ich mich setzen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und ich kann in diesem Zusammenhang, was du gesagt hast, auch erstmal versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Also nicht gleich loszulegen, sondern erstmal gucken, wie tickt der andere? Mögen wir das gleiche Essen? Mögen wir den gleichen Sport? Ähnliche Länder? Dass man erstmal so Gemeinsamkeiten feststellt, bevor man in die Verhandlungen geht. Das finde ich auch noch wichtig. Und zu dem, was du gesagt hast mit dem Denken, fällt mir noch ein, es ist auch gut, viele Fragen zu stellen. Denn wer fragt, der führt. Also den anderen auch zu fragen, wirklich, und das Interesse damit zu bekunden und ihn dadurch kennenzulernen. Das ist auch noch eine Möglichkeit während der Verhandlung.
Du hast jetzt da ganz viele Sachen angeschnitten. Das eine ist die Gemeinsamkeiten, gell? Dann die Fragen und das Sitzen. Ich nehme mal das Sitzen nochmal auf.
Ja, bitte.
Ideal ist zum Beispiel, über die Ecke zu sitzen, wenn wir einen Tisch haben. Weil dann ist genau das, was du gesagt hast, ist dann nicht in der Front, oder? Und trotzdem sind wir uns nahe. Und da ist zum Beispiel wichtig, wenn ich etwas zeigen will, dass ich den Ellbogen nicht gegen das Gegenüber strecke. Und ich kann natürlich nonverbal sehr viel signalisieren. Wir können natürlich mit der Körperhaltung, das weißt du ja sehr gut, sehr viel signalisieren. Wir können uns mehr Raum einnehmen, wir können uns weniger Raum einnehmen, wir können Distanz schaffen, wir können Nähe schaffen. Also wir können da ganz viel natürlich beitragen. Noch besser ist, wenn wir stehen, weil dann haben wir noch mehr Bewegungsfreiheit.
Das stimmt. Ich kenne jetzt so Stehverhandlungen nicht so gut. Ich kenne nur die sitzenden Verhandlungen. Aber das ist eine andere Möglichkeit. Stimmt. Mhm. Also mit dem Sitzen, mit den Positionen, das finde ich sehr wichtig. Das ist meine Erfahrung, weil ich das automatisch immer früher gemacht habe. So einfach zur Seite gegangen und dann selbst in Konsultationen mich schräg gesetzt habe und nicht frontal. Sonst kann man ja Schreibtisch nehmen und dann frontal sitzen, auch im Einzelgespräch. Und es kommt mehr dabei raus, wenn man sich schräg gegenüber sitzt. Das ist für beide angenehmer und es kommt auch die Wahrheit eher zutage und so kann man auch besser verhandeln, weil man einfach signalisiert, ich bin mit dir auf einer Ebene. Lass uns gemeinsam sprechen.
Spannend ist ja auch, wir sind dann auch weniger verletzlich, weil wir dann die vorne, das ist ja die Seite, wo wir auch, also wenn wir frontal sitzen, früher hatten ja die Ritter da eine, haben sich geschützt, weil das der verletzlichste Teil ist. Und deswegen ist das Schrägsitzen natürlich sowieso gut, weil wir ja dann nicht genau in Front sind. Und dann kommt alles, was du jetzt sagst, stimmt natürlich und ist so.
Und dass wir uns angucken, ist ja auch normal. Ne? Manche gucken sonst wohin. Also ich bekunde mein Interesse am anderen, indem ich ihn auch angucke, während ich mit ihm spreche. Und manche machen das ja so bei den Verhandlungen besonders tough zu sein, dass sie gerade vorbeigucken und sich frontal hinsetzen. Das ist natürlich nicht so geschickt bei einer Verhandlung, die auch ein positives Ziel haben soll, weil das Ziel darf ich ja nicht aus den Augen verlieren, oder? Ich muss ja ein Maximalziel haben, Minimalziel und muss wissen, wo ich hin will, bevor ich mit der Verhandlung starte. Und nicht nur ein vorgefertigtes Ziel, das will ich erreichen und das nicht, weil dann bin ich zu hart zum Menschen und das ja vorhin selber gesagt, weich zum Menschen und in der Kernsache dann hart verhandeln.
Ja, das mit dem Blickkontakt ist schon noch speziell. Manche Menschen machen natürlich ein bisschen Pokerface, weil sie genau wissen, dass Profis die Augenbewegungsmuster lesen können.
Ja, man kann es aber trotzdem lesen, wenn ich mich öffne und quasi ein leeres Gefäß bin während der Behandlung, kann mich keiner lesen, aber er kriegt es wiedergespiegelt, was er mir sagt. Dann kommt die Projektion wieder auf ihn zurück. Das ist ja auch ganz spannend. Aber wer kann das schon mental so befreit sein und entspannt sein bei Verhandlungen, dass er gleichzeitig einfach nur offen und leer ist und den anderen lesen lässt? Das ist jetzt die höhere Kunst der Verhandlung, würde ich mal sagen.
Das ist übrigens ganz spannend, also mit unseren Wahrnehmungskanälen, das ist ja Sehen, Hören und der ganze Gefühlsbereich. Und das kann man an Augen ablesen, wo sich jemand befindet. Wenn er nach oben schaut, dann ist es eher der visuelle Kanal. Wenn er gerade ausschaut, dann ist es der auditive Kanal. Und nach unten ist die ganze Kinästhetik. Und das finde ich schon noch spannend.
Das habe ich noch nie überlegt, noch nie gehört, Franziska. Also ich lerne ja immer dazu von dir, finde ich ja großartig. Stimmt. Ja, wo gucken wir denn hin? In alle Richtungen. Wir gucken hoch, wir gucken runter. Wir gucken an. Ja, nun darf man den anderen auch nicht mit Blicken durchbohren. Das ist auch sehr unangenehm. Also, man muss das richtige Maß finden, oder?
Und weißt du, was spannend ist, wenn du mit diesen, man sagt ihnen auch mit den Kanälen, also visuell, auditiv und Kinästhetik, wenn du damit arbeitest, dann hörst du das auch in der Sprache. Zum Beispiel jemand, der visuell ist, der sagt zum Beispiel, ich sehe in der Zukunft. Und jemand, der gerade ausschaut, sagt, ich höre sagen in einem Jahr. Und der Kinesthet, der sagt, ich spüre in einem Jahr, ist es etwa so und so. Das heißt, man sieht das aufgrund der Augenbewegungsmuster, aber man hört es auch aufgrund der Sprache. Und dann ist interessant, Menschen, die sehr visuell unterwegs sind, die berühren sich auch mehr hier. Die spielen oft mit der Brille oder mit den Augen. Dann, du kennst das da, wenn sie sich aufstützen, das sind dann mehr die auditiven Menschen oder die Menschen, die sich im Körper ganz berühren, das sind dann mehr die Kinestheten. Und dann kann man das auch sprachlich wiederum mitgestalten.
Und dann noch die Gestikulierung, die dazu kommt und. Wie jemand atmet, welche Körpererhaltung er hat. Wir können so viel voneinander ablesen während der Verhandlungen. Da gibt's ja auch zahlreiche Bücher, ne? Aber das, was du gesagt hast, finde ich schon spannend, weil ich es noch nicht so gekannt habe.
Ja, das ist wirklich toll. Und du kannst es auch in einem Seminar, mache ich das dann oft, dann stelle ich jemand, nehmen wir jemand, dann stelle ich ein paar Fragen und alle schauen, wie sich die Augen bewegen. Und die Fragen, du kannst ja jemand, zum Beispiel, wenn ich dir sage, beschreib mir ein Bild, das bei dir ist, dann gehen die Augen automatisch hoch. Wenn ich dir sage, erzähl mir von einem Konzert, das dir gut gefallen haben, dann bleiben die Augen gerade. Wenn ich dich frage, hast du gerade Hunger oder frierst du oder hast du warm, dann gehen sie runter, weil du dann dich besinnst auf deinen Körper.
Ja, jetzt komme ich mal wieder auf ein anderes Gebiet, was mir noch einfällt. Manchmal versuchen die Menschen so mit der Wahrheit hinterm Berg zu halten und nicht mit offenen Karten zu spielen. Das kennst du sicherlich auch. Und an sich ist es ja gut, mit offenen Karten zu spielen, weil dann vertraut mir der Verhandlungspartner mehr. Das heißt, wenn ich bestimmte Sachzwänge habe von meiner Firma, dann darf ich die auf den Tisch kommen, warum ich da nicht weitergehen kann in der Verhandlung, warum das mein Minimalziel ist. Wenn ich das äußere, stoße ich doch eher auf Verständnis beim Verhandlungspartner. Und viele halten sich da zurück und das hat dann den gegenteiligen Effekt. Das Vertrauen, das sinkt während der Verhandlung, weil man weiß nicht so recht, warum. Wie spielt er jetzt? Okay, Pokerface, gut und schön, aber ich muss ja auch verstehen können als Verhandlungspartner, warum er sich an dieser Stelle nicht bewegt. Und wie siehst du das bei den Firmen, wo du drinnen bist in deiner Beratung?
Also wenn wir von Firmen sprechen, dann finde ich, man sollte möglichst mit offenen Karten arbeiten. Und zwar oftmals verhandelt man ja nicht einmal mit diesem Menschen, sondern mehrmals. Und wenn ich ihn einmal über den Tisch ziehe, so, dann wird er das nächste Mal das Vertrauen nicht mehr haben. Und deswegen finde ich das keine gute Variante. Und die Menschen sprechen ja auch miteinander. Was es schon gibt, das ist natürlich eine Taktik und da muss man selber auch mit seinem Gewissen das abschauen. Es gibt ja die Salamitaktik, das heißt dann nicht, es wird etwas unter den Tisch gekehrt, aber es wird einfach nur in Stücken Sachen abgemacht, weil es einfach zu viel wäre auf einmal. Würde man gleich das Ganze nehmen, dann würde das wie überfordern.
Ja, also man muss das Ziel kennen und dann kann man ja bis zu einem bestimmten Punkt verhandeln, das nächste Mal weiter verhandeln und so, das meinst du, ne? Das macht genau. Ja auch Sinn. Weil Sonst, wenn du direkt losbrechen willst, das ist mein Ziel, das ist manchmal zu weit weg und beinhaltet zu viele Details. Von daher Stückchen für Stückchen verhandeln. Gute Idee, ja, genau, so macht man es auch.
Und was ich auch schön finde, ist natürlich, wenn es größere Verhandlungen sind, dass wir mehr als zwei Personen sind, zum Beispiel vier, oder? Zwei und zwei. Das ist natürlich auch schön, weil dann kommen verschiedene Meinungen dazu und das finde ich zum Beispiel eine gute Variante. Was ich wichtig finde, ist, dass es dann etwa gleich viele Menschen sind, also nicht einer gegen vier, das finde ich nicht so toll. Weißt du, zwei, zwei, drei, drei.
Das wollte ich gerade sagen, du gehst rein in die Verhandlung, zack, da sitzen drei Leute. Was machst du dann, wenn du der eine bist? Hast du da einen Tipp?
Also am besten ist, wenn wir das vorher abklären, wer ist dann in diesem Raum und mit wem spreche ich? Weil dann kann ich natürlich noch jemand mitnehmen oder entsprechend steuern. Aber manchmal gibt es schon, dass sie das nicht sagen zu Beginn und dann plötzlich sind dann plötzlich drei da.
Genau, da ist wichtig, wieder sich so hinzusetzen, dass es passt und nicht frontal aufbauen vor den drei Menschen, die auch mitverhandeln, sondern eben schräg zu sitzen und bei sich selber zu bleiben, in einem klaren inneren Zustand. Na, komm mal zu deiner mentalen Vorbereitung, weil es ganz wichtig ist, nach innen zu gehen, um sich in sich selber zu verankern, um auch klar zu sein. Nicht, oh Gott, drei sitzen da, wie komme ich da jetzt durch, wie kriege ich meine Punkte verhandelt, sondern wenn ich in der Klarheit komme, ist ganz egal, ob einer da sitzt oder drei da sitzen, ich bleibe dann bei mir.
Lebenskraft.
Ich schlage immer vor, dann etwas, ein paar Atemübungen zu machen, um wieder wirklich in seinen Bauch zu kommen, in sein Zentrum zu kommen, tief ein- und tief auszuatmen, so ganz einfach ein, vier Takte und fünf Takte ausatmen in Ruhe. Weißt du, wenn man das ein paar Mal macht mit geschlossenen Augen und versucht, bei sich selber anzukommen und dann in die Verhandlung geht, ist wesentlich einfacher. Es ist einfach nur 2-3 Minuten Vorbereitung, den Verstand zu öffnen, bei sich selber zu landen. Und dann gibt's auch keine unangenehmen Überraschungen von den Verhandlungspartnern.
Ja, das finde ich sehr gut. Man kann es, wenn man will, kann man es noch erweitern und schauen, habe ich schon ähnliche Verhandlungen geführt und wie war ich da und kann diese Energie ja wieder mitnehmen. Das ist ja, was zum Beispiel Spitzensportler ja auch machen. Sie bauen auf ihren besten Trainingsresultaten auf. Und das können natürlich Menschen, die oft verhandeln, auch nehmen. Wie war ich da? Oft wollen Menschen ja zum Beispiel überzeugend und sympathisch sein, zum Beispiel. Dann kann man schauen, wann war ich schon mal so und kann diese Energie mental sich natürlich holen und dann entsprechend wird sich der Körper und wir werden uns wieder daran erinnern.
Genau, du gehst in deine Erfolgsenergie.
Genau.
Mir hilft ja immer Musik vorher, ne? Also irgendwie, ich brauche immer Musik dazu und brauche meine Atemübungen. Und dann kann es losgehen, weil ich möchte, dass der Körper und der Verstand wach sind. Ist egal, ob es eine Verhandlung ist oder ob es nur eine Besprechung ist, ist ganz egal. Also das finde ich noch wichtig. Weshalb habe ich gesagt, sich vor den Verhandlungen zu verankern, das ist wichtig, damit ich nichts persönlich nehme. Weil ich möchte ja nicht, der Verhandlungspartner sagt mir irgendwas und ich reagiere emotional, weil ich es persönlich nehme, weil wahrscheinlich hat er seinen Sachzwang und nicht mehr und ist kein Gegner von mir. Also ich darf bei mir bleiben, in mir verankert sein, um normal zu reagieren. Und nicht emotional ihn als Gegner zu sehen.
Ja, und das gilt natürlich bei Verhandlungen genauso. Wenn wir uns gut fühlen, schon im Vorfeld, dann sind wir natürlich die besseren Verhandler. Übrigens gibt es einen guten Film, der heißt The Negotiator. Und das ist übrigens ein Actionfilm, aber da hat es wirklich gute Szenen drin, wo man echt lernen kann zu verhandeln. Also es ist echt ein guter Film.
Das ist ein heißer Tipp. Wo gibt's den?
Ich habe ihn gerade diese Woche empfohlen und habe ihn dann auf dem Netz gesucht. Also es gibt ihn in Englisch, der Negotiator eingeben, Movie, oder auf Deutsch, der Verhandler, und dann kommt er.
Gibt es den auf Amazon, Netflix,
genau.
Amazon Prime, ja. Da gibt es ja verschiedene Kanäle.
Ja,
ich werde mal googeln. Okay, alles klar, ein heißer Tipp. Noch was, manchmal ist man ja nicht erfolgreich im Verhandeln, Franziska, sondern man sieht, oh, eben schwimmen meine Fälle weg. Hier kann ich nicht weitergehen. Dann ist ja besser, direkt zu sagen, ich kann bis hierhin gehen und nicht weiter und nicht bis zu Ende weitergehen, bis das Gespräch zu Ende ist und dann sagen, es passt nicht. Ne? Weil ich möchte ja irgendwie nicht schwach aus der Verhandlung rausgehen, sondern in einer starken Position. Und dann darf schon die Verhandlung abgebrochen werden, weil ich kann da nicht weitergehen. Ne? Wenn ein Unterschied ist zwischen 50.000 und 500.000 Euro, dann kann ich nicht sagen, wenn wir bei, ich möchte 500.000 haben, der andere will 50.000 bezahlen, dann kann ich nicht bei 100.000 weiter verhandeln, weil es passt dann einfach nicht, weil die Diskrepanz zu groß ist. Da muss ich vorher rausgehen aus der Verhandlung und das auch schon äußern.
Führen.
Also das ist so, besser einen zweiten Termin abzumachen, als einfach so mit einer schlechten Basis weiterzufahren. Es gibt noch einen Trick dazu, dann kann man zuerst noch probieren. der heißt dann die Polaritätsfrage. Das heißt, jeder Mensch nimmt sich ja nur die Zeit, gibt dir einen Termin für eine Verhandlung, wenn er ja mehr haben will als nachher. Und da könnte man mal noch fragen und sagen, ja, wenn wir jetzt nicht zu einer Einigung kommen, haben wir ja beide Zeit investiert, eigentlich für nichts. Was genau, und da nochmal dahinter zu schauen, das nochmal aufnehmen, und da kommen dann immer noch Punkte. Und dann kann ich vielleicht das Ganze retten auf eine gute Art und Weise.
Gute Idee. Sag mal, Franziska, jetzt sind wir schon die ganze Zeit dran an dem Thema. Ich glaube, wir müssen jetzt mal so langsam den Kreis wieder schließen. Wir wollen ja nicht langweilen, aber wir haben doch bestimmt drei Punkte. Also ich habe auf jeden Fall einen Punkt, dass wir so eine Zusammenfassung haben von dem heutigen Call.
Haschas 3. Lust, Leidenschaft, Lebenskraft.
Ich möchte mal sagen, dein Verhandlungspartner ist nicht dein Gegner. Zeig es ihm.
Und ich nehme als zweiten Punkt, nehme ich das, was du gesagt hast, dass wir gut uns auch Gedanken machen, wie wir uns hinsetzen.
Und ich sage als drittens, nimm nichts persönlich.
Genau. Und der eine Kernsatz, weißt du noch, hart in der Sache und weich zu den Menschen.
Super. Und das war's mal wieder von uns heute. Von Franziska und mir, wild und anders. Und heute hatten wir das Thema erfolgreich verhandeln. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao, Franziska.
Ciao, Hascha. Dankeschön, liebe Zuhörer. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
Wild und anders. Mit Franziska Schnebeli und Dr. Hascha Gramminger. Die zwei verbinden Unternehmenserfolg und Gesundheit. Klassisches Management mit Kreativität. Durch eigene Methoden, jahrelange Erfahrung, innovative Ideen. Hascha und Franziska sind zusammen wild und anders. Denn Veränderung braucht Leidenschaft.